einen gesegneten Sabbattag. In meiner Gemeinde, wenn ich sage gesegneten Sabbat, dann erschallt mir ein großer Chor zurück mit den Worten gesegneter Sabbat. Und in jeder Gemeinde, wo ich hinkomme, versuche ich diesen Brauch einzuführen. Und deswegen lade ich mich ein, dass wir es gemeinsam exerzieren. Ich werde sagen gesegneten Sabbat und ich werde dann gemeinsam mit einer Stimme sagen gesegneten Sabbat. Also, seid ihr bereit? Gesegneten Sabbat.
Gesegneten Sabbat.
Ist das nicht herrlich? Ich würde euch vorschlagen, das macht das immer weiter so. Es ist so eine Freude, gemeinsam am Sabbat Gottesdienst zu feiern. Ich freue mich so, dass ihr alle gekommen seid und dass wir gemeinsam unter Leitung des Heiligen Geistes das Buch Daniel studieren können. Wer von euch war gestern Abend schon hier? Eine ganze Menge von euch. Gestern Abend haben wir ein bisschen uns Gedanken gemacht, wie man die symbolischen Bilder des Buches Daniels verstehen kann. Wir haben vor allem einen Punkt immer und immer wieder betont, dass wir nicht auf uns das darauf ausruhen wollen, was wir schon kennen und wissen, sondern dass wir immer wieder neu den Text ausquetschen wollen, dass wir immer wieder neu den Text studieren wollen und zurück zur Bibel gehen, nicht wahr? Als das Volk des Buches. Und an diesem Sabbat wollen wir einige andere Aspekte betrachten, aber weiterhin wollen wir die Bibel studieren. Und ich möchte mit einer Frage anfangen, die so provokant, aber gleichzeitig auch so wichtig wie nur irgendetwas sein kann. Warum bist du Adventist?
Meine Eltern waren Adventisten.
Deine Eltern waren Adventisten? Dankeschön. Das ist eine ehrliche Antwort. Für viele, viele Adventisten ist das, ich hoffe, es ist nicht die einzige Antwort, aber du hast recht, ja, das könnte ein Grund sein.
Ich komme aus der evangelischen Kirche und habe mich dafür entschieden, weil ich aus der Bibel erkannt habe, dass es die Wahrheit Gottes ist für unsere Zeiten.
Okay, du hast erkannt, dass es die Wahrheit ist. Ja?
Also ich bin auch Adventistenkind, aber jetzt ist es ein Vorrecht, Adventist zu sein.
Ist ein Vorrecht, okay. Warum? Warum habt ihr...
Weil ich bin nie alleine. Ich komme immer mit meiner Familie, mit meinen Kindern, mit jemandem zu.
Okay, danke. Ihr habt sehr gute, sehr wunderbare Antworten gegeben. Aber lasst mich euch ein bisschen provozieren. Gibt es in Ansbach auch andere christliche Kirchen? Ich würde behaupten, die allermeisten von den Christen dort gehen zu der Kirche, weil ihre Eltern auch dorthin gegangen sind. Die meisten dort gehen hin, weil sie glauben, dass dort die Wahrheit zu finden ist. Manche sind sogar in diese Gemeinde dann hineingetauft worden oder sind dorthin gegangen. Und sicherlich gehen sie auch deswegen dorthin, weil dort ihre Freunde und Familienangehörigen zu finden sind. Also frage ich euch nochmal. Und viele von, wenn nicht die meisten, werden behaupten, dass es ein Vorrecht ist, in der Gemeinde dort zu sein. Also frage ich noch einmal, warum bist du Adventist?
Ja? Weil ich den Sabbat erkannt habe.
Oh, danke schön. Lass mich gleich darauf eingehen. Und dich zurückfragen, warum bist du dann nicht Jude geworden? Oder siebten Tags Baptist? Messianischer Jude? Ihr seht schon, ich möchte ein bisschen provozieren. Aber du hast, ihr habt natürlich recht, eure Antworten sind nicht falsch. Aber ich möchte fragen, warum dann unbedingt ein Siebentags-Adventist? Du hast dich gemeldet.
Weil ich auf die Wiederkunft Jesu Christi, auf sein zweites Kommen warte und es kaum erwarten kann, dass er wiederkommt.
Dankeschön. Glaubt ihr, die Baptisten glauben auch an die Wiederkunft? Glauben dann die Siebentags-Baptisten auch an die Wiederkunft? Also sowohl der Sabbat als auch die Wiederkunft finden wir zumindest bei den Siebentags-Baptisten auch und sicherlich bei so manchen anderen Konfessionen auch. Ja? Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, auch die Siebentagsbaptisten zum Beispiel und einige andere Gruppierungen haben genau dasselbe auch. Warum bist du Siebentags-Adventist?
Weil mich Gott dazu berufen
hat. Das stimmt. Aber ich würde behaupten, dass viele andere Denominationen genau das Gleiche behaupten. Ihr habt recht mit dem, was ihr sagt, aber trotzdem habt ihr noch nicht wirklich mir überzeugend gesagt, warum ihr ausgerechnet nur siebenten Tags Adventisten in dieser Kirche seid. Ja?
Meine Religion hat sich vieles nicht gereinigt und das hat mich gestört.
Okay, ja, dankeschön. Ja, das ist ein sehr wichtiges Zeugnis, was du gibst. Da war eine Meldung.
Die Zahlen, die prophetische Auslegung,
ja.
So wissen Sie, haben gibt es in keiner anderen Gemeinde.
Das stimmt für die heutige Zeit, aber ihr wisst, dass das, was wir prophetisch auslegen, ist mal von allen protestantischen Kirchen geglaubt worden. Ich studiere gerade ein bisschen die Adventgeschichte und wisst ihr, dass die Baptisten, die Methodisten, die Presbyterianer, die Christian Connection, alle haben das gleiche über Daniel 2, 7 und so weiter gesagt wie wir. Die haben es verloren, aber man könnte ja sagen, schaut her, die haben das ja im Prinzip immer noch in ihren Wurzeln.
Aber die Heiligungslehre, die ist nur bei
uns. Aha. Wir brechen die Diskussion hier ab und kommen zu unserer Predigt. Warum bist du Siebentags-Adventist? Unsere Identität als Menschen hängt biologisch an unserer DNA, richtig? Wer von euch ist im medizinischen Feld tätig? Gibt es jemanden, der medizinisch tätig ist? So ein bisschen, okay. Also, ich habe von Medizin relativ wenig Ahnung. Bis vor kurzem wusste ich kaum, wie mein Körper aufgebaut ist. Das habe ich jetzt ein bisschen Anatomie angelesen. Aber eins weiß ich, wir alle haben eine DNA, richtig? Und wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, steht sie oder wird die DNA abgekürzt durch vier Buchstaben. Richtig? Genau, was auch immer diese Stoffe da sind, das kannst du besser beschreiben. Das sind vier Buchstaben, die unsere DNA beschreiben. Und ich glaube, es ist ein G. Die vier Buchstaben sind G, A, C, T, kann das sein?
Ja.
Genau, G, A, C, T. Genau, wie auch immer. Es sind vier Buchstaben, die in ihrer Kombination definieren, wer du bist. Das ist jetzt sehr vereinfacht ausgedrückt, aber letztendlich kann man es auf diesen einfachen Nenner bringen. Und die Frage ist, gibt es so etwas wie eine geistliche DNA des siebten Tags Adventismus? Gibt es so eine Kurzformel, die all das zusammenfasst, wofür ein siebten Tags Adventist stehen sollte? Wir wollen unsere Suche beginnen im Buch Daniel. Wir haben gestern im Buch Daniel uns mit Daniel 2 beschäftigt und dort mit dem Standbild. Ihr wisst, das Standbild bestand aus verschiedenen Metallen. Das erste Metall war Gold, dann kam Silber, dann kam Bronze, dann kam Eisen, dann kam Eisen und Ton. Gold stand für Babylon, danach kam Medo-Persien, danach kam Griechenland, danach kam Rom und danach kam das geteilte Europa, das allerdings wirklich geprägt war durch die Vereinigung von Kirche und Staat. Aber das entscheidende Element haben wir gestern dann ausgelassen. In Daniel 2 und dort Vers 34. Dann wisst ihr, das Buch Daniel 2 hat nicht als Hauptmerkmal Babylon oder Medo-Persien oder Griechenland, sondern der Hauptpunkt von Daniel 2 findet sich in Vers 34. Denn dort heißt es, du sahst zu, bis sich ein Stein losriss. Ein was? Ein Stein. Bis sich ein Stein losriss, ohne Zutun von Menschenhänden, und das Bild an seinen Füßen traf, die aus Eisen und Ton waren, und sie zermalmte. Frage. Dieser Stein, der nicht von Menschenhänden losgerissen wird, der aus dem Himmel kommt und die gesamte Weltgeschichte, wie wir sie kennen, in Trümmern legt, wofür steht dieser Stein? Jesus Christus. Welcher Vers sagt uns, dass das Jesus Christus ist? Welcher Vers spricht von dem Felsen, dem Stein als Jesus Christus? Der Stein, den Bauleute verworfen haben, ja? Es gibt mehrere Verse, lasst uns einige anschauen. Lass uns unsere Suche beginnen in 1. Korinther 10. In 1. Korinther 10. Vers 4, da spricht es von dem Volk Israel, das aus Ägypten in die Wüste hineingeführt wird, auszieht aus der Sklaverei. In 1. Korinther 10, Vers 4 heißt es von diesen Israeliten, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, denen folgte. Der Fels aber war wer? Christus. Christus ist der geistliche Fels. Und wir wissen, in Daniel 2 geht es nicht um einen buchstäblichen Felsen, sondern um einen geistlichen Felsen. Geistliche Dinge müssen geistlich ausgelegt werden. Und so sagt uns Korinther, dass der geistliche Felsen Christus ist. Es gibt viele andere Verse, die das zeigen. Schaut mit mir zum Beispiel in Matthäus 16. Matthäus 16, die berühmte Geschichte, wo Jesus fragt, was glaubt ihr, wer bin ich? Was ist meine Identität? Was sagen die Leute? Und die Jünger sagen, naja, die Leute sagen, du bist Elia, du bist Jeremia, der Prophet und so weiter und so fort. Und Jesus fragte die Frage, was glaubt ihr, wer bin ich? Und dann sagt Petrus diese berühmten Worte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus in Vers 18, und ich sage dir auch, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und ihr wisst, das Wort Petrus heißt zwar auch Stein, aber nicht Felsen, sondern kleiner Stein, kleiner Kieselstein. Es war also nicht Petrus, auf den die Gemeinde gebaut wurde, sondern dieser Felsen ist Christus. Die Gemeinde Gottes und auch die Endzeitgemeinde Gottes ist nicht aufgebaut auf einer Lehre, ist nicht aufgebaut auf prophetischen Daten, sondern die Endzeitgemeinde Gottes ist aufgebaut auf Jesus Christus. Amen. Er ist das Fundament. Aber jetzt werdet ihr sagen, ja Moment mal, alle christlichen Kirchen behaupten, dass sie auf Jesus Christus aufgebaut sind. Aber ich möchte euch heute zeigen, dass es darauf ankommt, auf den Felsen, auf den wahren Christus gebaut zu sein. Und das Buch Daniel zeigt uns den wahren Christus, so wie er ein Felsen ist für die Endzeitgemeinde Gottes. Lasst uns gemeinsam aufschlagen Psalm 18, Vers 12. Wir werden heute Morgen ein einfaches Bibelstudium haben. Psalm 18, Vers 2. Vers 2 und 3, Psalm 18, Vers 2 und 3, dort heißt es, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Burg und mein Retter, mein Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine sichere Festung. Die Tatsache, dass Jesus Christus unser Fels ist, soll uns sagen, dass wir bei ihm Schutz finden können, dass er uns beschützt, dass wir in all den Schwierigkeiten dieser Zeit Zuversicht haben können. Glaubt ihr, die Zeit, in der wir leben, ist eine unsichere Zeit? Ist eine finstere Zeit? Eine Zeit, in der alles durcheinander gerät, in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, ja sogar in der Christenheit, ja sogar in der Endzeitgemeinde Gottes? Wo es anfängt zu rütteln und zu schütteln an allen Seiten? Und das, was die Gemeinde aufrechterhält, sind keine politischen Vereinbarungen, sind keine kulturellen Normen, sondern es ist das Endzeitverständnis von Jesus Christus. Es ist Jesus Christus, der Fels ist, der sichere Hort ist von dir und von mir. Hast du auf dem Felsen Christus gebaut? Fühlst du dich sicher in Christus? Bevor wir weitergehen und weiter eruieren wollen, was macht einen siebenten Tag Adventisten so besonders, wollen wir diese einfache Frage stellen, bist du in Christus gegründet? Ist Christus dein Fels? Wenn die Schwierigkeiten dieses Lebens auf dich einstürzen, wenn du vielleicht deinen Job verlierst, wenn du eine Diagnose gestellt bekommst, dass du unheilbar krank bist, wenn deine Freunde, deine Familie dich verlassen oder dich schlecht behandeln, bist du sicher in Christus? Die Bibel sagt, dass wir unser Haus auf den Felsen bauen sollten, nicht wahr? Ihr kennt die Geschichte aus der Bergpredigt, wo Jesus ganz am Ende sagt, dass es dort zwei Männer gibt. Der eine baut sein Haus auf den Felsen und der andere baut ihn auf Sand. Ich weiß nicht, wer von euch hat früher Kinderbibeln gelesen? Kinderbibeln? Ich kenne die Geschichte, ich kenne sie aus Kinderbibeln und aus Sabbatschulbildern. Und diese Geschichte von dem Mann auf dem mit dem Haus auf dem Felsen und dem Mann mit dem Haus auf dem Sand. Wie wird die meistens aufgemalt? Habt ihr Bilder im Kopf, wie das aussieht? Wie sehen die Bilder meistens aus? Da hat man meistens einen Sand, nicht wahr? Irgendwie auf der so eine Ebene. Und da steht ein Haus drauf, nicht wahr? Und dann auf der anderen Seite des Bildes sieht man einen Berg, richtig? Und einen Hügel. Und da oben, wie ein Leuchtturm, steht das Haus. Auf dem Berg. Wisst ihr, dass das eine falsche Zeichnung ist? Wisst ihr, dass die Bibel nicht sagt, dass wir unser Haus oben auf dem Felsen bauen sollten? Schaut mit mir in Lukas, im Parallelbericht, den wir meistens nicht lesen. In Lukas 6. Lukas 6, Vers 47 und 48. Parallelbericht zur Bergpredigt, und ihr wisst, derjenige, der auf dem Fels baut, das ist derjenige, der die Worte der Bergpredigt nicht nur hört, sondern tut. Das sind die Gehorsamen, die aus Liebe Gott gehorsam sind, die ihr Haus auf den Fels bauen. In Vers 47 heißt es, Lukas 6, Vers 47, jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch sagen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu was tat. Tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Sein Haus auf den Felsen zu bauen, bedeutet nicht einfach nur irgendwo einen Berg zu finden und dort das Haus draufzusetzen. Sein Haus auf den Felsen zu bauen, bedeutet, ich muss was tun. Graben. 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 Das heißt, die Geschichte von den beiden Männern geht eigentlich wirklich so. Da kamen zwei Männer und sie fanden eine Ebene voller Sand. Es war nur Sand da. Kein Hügel, kein Berg, nichts, nur Sand. Und der eine sagte, ich baue mein Haus sofort. Ich baue es einfach direkt hier. Und der andere sagte, nein, bevor ich es baue, lass mich graben. Und er grub und grub und grub, bis er auf Felsen stieß. Schaut, viele von uns haben ihr Haus, ihr Glaubenshaus gebaut auf Sand. Das Glaubenshaus sieht genau richtig aus. Es hat die richtigen Maße, es hat die richtige Farbe, es hat das richtige Material. Wir wissen genau, was wir glauben. Wir kennen alle 28 Glaubenspunkte. Wir wissen, Jesus kommt wieder. Wir wissen, der Zustand der Toten. Wir wissen, dass der Sabbat der richtige Tag ist. Aber unser Haus, unser richtiges Haus steht nur auf Sand. Warum? Weil wir nicht selber gegraben haben. Seht ihr, die Bibel sagt nicht, dass die Häuser unterschiedlich aussahen. Der Unterschied zwischen den Häusern war, der eine hat es einfach nur hingesetzt, der andere hat selbst gegraben. Selbst gegraben, selbst die Schaufel in die Hand genommen und selbst so viel Sand weggeschaufelt, bis er den Felsen selbst gefunden hatte. Lieber Freund, liebe Freundin, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du selbst so viel Sand in deiner Bibel weggeschaufelt, bis du den Felsen Christus in der Bibel selbst gefunden hast? Oder weißt du alles, was Adventisten glauben und hast es einfach angenommen? Seht ihr, das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Am Ende werden viele richtige Glaubensgebäude weggeschwemmt werden, weil sie nicht auf den Felsen gebaut waren. Hast du dein Haus durch gründliches Studium auf den Felsen gebaut? Seht ihr, was wir gestern vergessen haben zu sagen ist, es wird die Zeit kommen, da wird jeder Einzelne von uns sich zur Rechenschaft abgeben müssen über das, was er glaubt. Und vielleicht sagst du jetzt, ja, naja, die Bibel sagt ja, der Heilige Geist wird mir in dem Moment eingeben, was ich sagen soll. Aber schaut, die Bibel sagt auch, der Heilige Geist erinnert uns, nicht wahr? Der Heilige Geist sagt uns nichts Neues, er erinnert uns an das, was wir studiert haben. Ist dein Haus auf den Felsen gebaut? Ist deine Identität als das, was du bist, was du glaubst, wirklich fest gegründet durch eigene Bemühungen? Ja, das habe ich gesagt. Ich habe gesagt, durch eigene Bemühungen. Das meine ich genauso, wie ich es gesagt habe. Wir werden durch Gnade errettet. Denn es ist allein die Gnade, dieser Felsen, Christus ist Gnade. Wir können den Felsen dort nicht hinmachen. Wir können den Felsen nicht produzieren. Aber wir müssen den Felsen selbst entdecken. Und das geht nur, wenn ich grabe. Das geht nur, wenn ich suche. Nur, wenn ich forsche. Ihr habt gesagt, richtig gesagt, der Felsen ist Christus. Und der Felsen, der dort aus dem Himmel kommt, ist Jesus Christus, der wiederkommt. Jesus hat uns das verheißen. Schlagt mit mir gemeinsam auf in Johannes 14, Vers 1 bis 3. In Johannes 14, Vers 1 bis 3, dort heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen, wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich was? So komme ich wieder. Warum? und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Seht ihr, die Wiederkunft Jesu hat nicht den primären Zweck, die Welt zu vernichten. Es ist nicht der primäre Zweck der Wiederkunft, dass die Ungläubigen bestraft werden. Der primäre Zweck der Wiederkunft ist, dass du dort bist, wo Jesus ist. Und seht ihr, der erste Baustein der Identität eines siebenten Tages Adventisten ist die Wiederkunft Jesu. So wie es vier Buchstaben in der DNA eines Menschen gibt, so gibt es vier Bausteine in der DNA des siebenten Tages Adventismus, und der erste ist die Wiederkunft Jesu. In Daniel 2 wird uns das deutlich gesagt. Lass uns einige Verse anschauen über die Wiederkunft, die uns verdeutlichen wollen, warum die Wiederkunft Jesu so wichtig für uns ist. Schaut mit mir in Offenbarung 19. In Offenbarung 19 und dort Vers 11, ab Vers 11. Die Offenbarung enthält einige der eindrücklichsten Beschreibungen der Wiederkunft Jesu. Das heißt dort in Offenbarung 19, Vers 11, und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, der heißt der Treue und der Wahrhaftige, und in Gerechtigkeit richtete und kämpfte. Vers 12, seine Augen aber sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen, und er trägt einen Namen geschrieben, den niemand kennt als nur er selbst. Vers 13, und er ist bekleidet mit einem Gewand, das in Blut getaucht ist, und sein Name heißt das Wort Gottes. Vers 14, und die Heere im Himmel folgten ihm nach auf weißen Pferden, und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand, und aus seinem Mund geht ein scharfes Schwert hervor. Wofür steht das scharfe Schwert? Das Wort Gottes, Hebräer 4, Vers 12. Der wird die Heidenvölker mit ihm schlagen, und er wird sie mit eisernem Stab weiden, und er tritt die Weinkälte des Grimmes und des Zornes Gottes des Allmächtigen, und er trägt an seiner Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Die Bibel beschreibt hier, wie Jesus Christus wiederkommt als der König der Könige und der Herr der Herren. Und was hat er auf seinem Kopf? Er hat Kronen. Nun, das griechische Wort für Kronen ist das Wort Diadem. Und da kommen wir auf das deutsche Wort, ihr kennt das Wort Diadem, oder? Diadem im Griechischen bedeutet die Krone, die ein König hat, die Krone, die ein Prinz hat oder ein Kaiser hat. Und wodurch bekommt ein König seine Königswürde? Könnt ihr mir das verraten? Muss er die sich erst irgendwie erwerben? Muss er die sich irgendwie verdienen? Oder hat er die von Anfang an? Der von Anfang an, oder?
Ja.
Die Königskrone hat er von Anfang an. Ein König musste erst eine Prüfung ablegen, um König zu werden. Mit anderen Worten, Jesus hat dieses Recht in sich selbst. Er ist der König der Könige, der Herr der Herren. Er wird kommen, um uns zu retten. Ich sage euch das deswegen, weil es eine andere Szene gibt in der Offenbarung, wo die Wiederkunft Jesu ebenfalls beschrieben wird. Schaut mal mit mir an Offenbarung 14, ab Vers 14. Offenbarung 14, Vers 14 wird immer noch beim ersten Baustein unserer Identität, der Wiederkunft Jesu, wie sie in Daniel 2 beschrieben wird. In Offenbarung 14, Vers 14 heißt es, und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke saß einer, der glich einem was? Einem Menschensohn oder Sohn des Menschen. Er hatte auf seinem Haupt eine was? Eine goldene Krone und in seiner Hand eine scharfe Sichel. Nun, das Interessante ist, hier steht ein anderes Wort für Krone. Hier steht im Griechischen nicht Diadem, sondern hier steht Stephano. Diadem bedeutet, wie wir gesagt haben, eine Königskrone, eine Krone, die die Würde eines Kaisers, eines Königs ausdrückt, die er sozusagen von Natur aus hat. Aber Stephano bedeutet etwas anderes. Wer von euch hat etwas von den Olympischen Spielen gehört? Habt ihr mal Olympische Spiele gesehen? Einige wenige. Ihr alle wisst, was Olympische Spiele sind, oder? Olympische Spiele gibt es schon seit langer Zeit. Schon im Altertum gab es die Olympischen Spiele. Und wenn jemand gewinnt, was bekommt er heutzutage? Er bekommt eine Medaille aus Gold, Silber oder Bronze. Damals gab es einen sogenannten Siegeskranz. Und das griechische Wort für Siegeskranz ist Stephano. Mit anderen Worten, die Krone, die Jesus in Offenbarung 14 trägt, ist die Krone eines Sieges. eines Gewinners, der sich diese Krone erst verdienen musste. Kein Athlet bekommt die Stefano von Anfang an. Sondern erst, wenn er den Lauf vollendet hat, erst wenn er den Sieg errungen hat im Boxkampf oder was auch immer, bekommt er die Stefano. Und Jesus wird hier dargestellt mit einer Stefano, mit einer Krone. Er kommt als Sieger. Das heißt, die Wiederkunft Jesu hat zwei Aspekte. Einmal kommt er als König der Könige, als der, der von Anfang an König war, weil er nämlich Gott ist, richtig? Aber gleichzeitig kommt er auch als Sieger, als Überwinder, als derjenige, der den Siegeskranz gewonnen hat, nämlich als Mensch. Die Wiederkunft Jesu hat zwei Aspekte. Er kommt als der Sieger und als der König. Und weil er als Sieger kommt, bringt er eine Sichel mit. Das gelesen? Vers 14? In seiner Hand eine scharfe Sichel. Schaut mit mir in Vers 15. Bevor ihr in Vers 15 schaut, lass mich eine Frage stellen. Sagt die Bibel, wann Jesus wiederkommt? Ja oder nein? Wer sagt von euch, die Bibel, ja oder nein? Also wer ist für ja? Die Bibel sagt, Jesus sagt, benennt die Wiederkunft Jesu, den Zeitpunkt. Wann, also beantwortet die Frage, beantwortet die Bibel die Frage, wann Jesus wiederkommt, ja oder nein? Wer ist für ja? Wer ist für nein? Wer ist für ich weiß nicht? Die meisten von euch, die meisten haben sich nicht gemeldet. Schaut mit mir in Vers 15. Die Bibel sagt, und ein weiterer Engel kam aus dem Tempel hervor, der rief mit lauter Stimme dem zu, der auf der Wolke saß, sende deine Sichel und Ernte, denn die Stunde des Erntens ist für dich gekommen, weil die Ernte der Erde was ist? Reif ist. Er sagt, der Zeitpunkt, die Stunde des Erntens ist gekommen. Warum? Weil die Ernte reif ist. Gibt es einen Zeitpunkt für die Wiederkunft? Ja oder nein? Ja. Es gibt einen Zeitpunkt für die Wiederkunft und wir wissen ihn sogar. Nämlich dann, wenn die Ernte reif ist. Mit anderen Worten, warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen? Manch einer fragt sich, hey, die Adventsgemeinde gibt es schon seit über 150 Jahren und unsere Pioniere dachten, dass Jesus in ihrer Lebenszeit kommt. Warum ist Jesus noch nicht wiedergekommen?
Ja, der Ernte nicht reif ist. Logisch.
Ganz logisch, oder? Schaut, viele glauben, er braucht so lange im Himmel. Die Wohnung wäre nicht rechtzeitig fertig. So wie auf dem Berliner Flughafen. Es gab ein paar Planungsfehler. Meine Lieben, wisst ihr, was das bedeutet? In Offenbarung, wir haben jetzt die Zeit, dahin zu gehen, ich möchte euch das nur ganz kurz sagen. In der Offenbarung, in den sieben Sendschreiben gibt es immer wieder diese Botschaft von der Wiederkunft. Jesus sagt, siehe, ich komme. Dann sagt er, siehe, ich komme wie ein Dieb. In der fünften Gemeinde, er sagt in der sechsten Gemeinde, ich komme bald. Aber was sagt er in der siebten Gemeinde in Laodicea? Jesus sagt, ich stehe vor der Tür, meine Lieben, wir sind keine Adventisten. Moment. Wir sind keine Adventisten. Jesus ist der Adventist. Jesus wartet auf uns. Er wartet darauf, dass die Ernte reif wird. Natürlich, wir sind Adventisten. Natürlich, wir warten auf die Wiederkunft Jesu. Versteht mich nicht falsch. Aber eigentlich wartet Jesus auf uns. Schaut mit mir in Markus 4. Falls ihr mir nicht glaubt, glaubt Jesus. In Markus 4, Vers 26 bis 29. In Markus 4, Vers 26 bis 29. Dort heißt es, und er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch den Samen auf die Erde wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same keimt und geht auf, ohne dass er es weiß. Denn die Erde trägt von selbst Frucht, zuerst den Halm, danach die Ehre, dann den vollen Weizen in der Ehre. Und was steht im nächsten Vers? Wenn aber die Frucht es zulässt. Was passiert dann? Schickt er die Sichel und wie? Nach einiger Verzögerung? Sogleich. Mit anderen Worten, jeder Bauer, der Kartoffeln oder sonst irgendwas anbaut, der macht sich nicht im Kalender ein Datum und sagt, wann auch immer, 15. August oder wann man immer die Kartoffeln erntet, keine Ahnung. Dann ernte ich die Kartoffeln. Glaubt ihr, das ist ein kluger Bauer, der sich ein Datum setzt? Nein, er wartet, wann die Kartoffeln reif sind. Oder der Weizen oder was auch immer. Jesus wartet, dass die Ernte reif wird. Er wartet, dass der Same voll aufgeht. Er wartet, dass die Frucht es zulässt. Liebe Freunde, liebe Geschwister, ja, wir warten auf die Wiederkunft, aber ungleich den meisten anderen Christen glauben wir, dass die Wiederkunft Jesu abhängig ist von der Entwicklung unseres Charakters. Denn die Frucht des Geistes, wisst ihr, ist was? Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld und so weiter. Jesus wartet darauf. Es ist das Reich Gottes, das wachsen soll. Lass mich eine Frage stellen. Ihr wisst, das Gleichnis beginnt hier in Vers 26 mit den Worten, das Reich Gottes ist gleich, richtig? Viele Gleichnisse von Jesus beginnen mit den Worten, das Reich Gottes. Wisst ihr, wie in Daniel 2 der Stein genannt wird? Das Reich Gottes, das dort kommt, nicht wahr? Der Stein bringt das Reich Gottes auf die Welt. Die Frage also ist, die wir uns stellen müssen, was ist eigentlich das Reich Gottes? Wenn wir Daniel 2 wirklich verstehen wollen, müssen wir uns fragen, was ist das Reich Gottes, das jetzt schon in uns wachsen soll? Denn wenn es völlig entfaltet ist, kann Jesus wiederkommen und kann es buchstäblich auf der Erde entfalten. Was ist das Reich Gottes? Was würdet ihr sagen? Was ist das Reich Gottes? Das ist eines der wichtigsten Themen der ganzen Bibel. Jesus hat immer nur darüber gepredigt. Alle Predigten von Jesus gehen über das Reich Gottes. Also sag mir, was ist das Reich Gottes? Wo er herrscht. Okay, das stimmt. Aber kann man das irgendwie noch genauer festlegen, was das Reich Gottes ist? Nach der Bibel. Das Reich Gottes. Jede Predigt von Jesus beginnt mit den Worten, das Reich Gottes ist gleich. Daniel 2 spricht von dem Reich Gottes und wir glauben, wir kennen die Gleichnisse, wir glauben, wir kennen Daniel 2, aber wir wissen nicht, was das Reich Gottes ist, nicht wahr? Das ist das Problem. Was ist das Reich Gottes? Schlag mit mir auf in Römer 14, Vers 27. Römer 14, Vers 27. Verzeihung, Vers 17, natürlich. Wir haben mich versprochen, Vers 17. In Römer 14, Vers 17, Verzeihung, dort heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Halleluja. Was sagt ihr dazu? Es ist nicht Essen und Trinken. Habt ihr schon mal Adventisten getroffen, die glauben, dass das Reich Gottes Essen und Trinken ist? Schon mal getroffen? Erlösung durch Tofu? Ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Frage. Nur damit ihr nicht falsch zitiert. Ist es wichtig, was wir essen und trinken, ja oder nein?
Ja.
Ja, denn die Bibel sagt auch, alles, was ihr esst oder trinkt, es tut zur Ehre Gottes. Und ist es zur Ehre Gottes, wenn Gott uns durch seinen Geist sagt, was wir essen und trinken sollten und wir tun es nicht? Ist es zur Ehre Gottes?
Nein.
Wenn Gott uns durch seine Prophetin sagt, wie wir leben sollten in der Gesundheitsreform und wir tun es nicht, ist es zur Ehre Gottes?
Nein.
Okay, nur dass wir uns richtig verstanden haben. Ich bin für die Gesundheitsreform, ihr auch? Ihr auch? Amen. Aber darin besteht nicht das Reich Gottes. Warum? Obwohl es gut ist und richtig ist, sich nach den Gesundheitsprinzipien Gottes, insbesondere in der Endzeit, zu ernähren, gibt es Menschen, die leben vegan und sind nicht im Reich Gottes. Zum Beispiel Hindus. Das heißt, obwohl es richtig ist, so zu leben, obwohl Gott uns es empfiehlt und es das Beste ist für die Endzeit, kann es nicht bedeuten, dass wir dadurch ins Reich Gottes kommen. Sondern die Bibel sagt uns, was in Römer 14, Vers 17 das Reich Gottes ist. Schaut euch das genau an, es sind drei Dinge. In Römer 14, Vers 17 heißt es, es sind Gerechtigkeit, Friede und was? Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Habt ihr es gewusst? Diese drei Dinge definieren das Reich Gottes. Überall dort, wo wahre Gerechtigkeit ist, wahrer Frieden im Herzen und wahre Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Worin besteht also das Reich Satans?
Ungerechtigkeit.
In Ungerechtigkeit. Die Bibel sagt, alle Ungerechtigkeit ist was? Sünde. 1. Johannes 5, Vers 17.
Feindschaft.
In Krieg oder Feindschaft. Und in?
Freude
im Fleisch. Freude im Fleisch. Fleischliche Freude. Das Reich Gottes, Gerechtigkeit, Friede, Freude im Heiligen Geist. Das Reich Satans, Ungerechtigkeit oder mit anderen Worten Sünde, Krieg, Rebellion, Feindschaft und Freude im Fleisch. Die Frage ist, was in unserem Leben dominiert. Und worauf Gott wartet, ist nicht, dass das Reich Satans zur Vollendung kommt, sondern dass das Reich Gottes in unserem Leben zur Vollendung kommt. Denn wenn die Frucht, er sagt ja, das ist das Reich Gottes gleicht einem Samen, der aufgeht, wächst, Stück für Stück. Und wenn die Frucht es zulässt, was passiert dann? Kommt er sofort. Seht ihr, das Thema Wiederkunft Jesu ist nicht einfach nur, dass wir hier sitzen und sagen, naja, wir glauben, Jesus kommt irgendwann bald wieder. Das glauben viele andere auch. Aber unsere Botschaft ist, Jesus möchte so bald wie möglich kommen. Und wisst ihr, dass Jesus schon längst hätte kommen wollen? Er schon mehrmals hätte kommen können? So wie das Volk Israel schon nach einem Jahr hätte ins Land Kanaan kommen können? Wir sollten uns fragen, ob wir wirklich verstehen, was es bedeutet, auf die Wiederkunft Jesu uns vorzubereiten. Schlagt mit mir auf in 2. Petrus 3. Vers 11 und 12. In 2. Petrus 11, 3, Vers 11 und 12, dort heißt es, da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen, durch was? Durch heiligen Wandel und Gottesfurcht. Ist schon der Anfang unserer Botschaft, nicht wahr? Fürchtet Gott. Und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und, was steht bei euch? Was steht bei euch?
Erstrebt.
Erstrebt. Was bedeutet erstreben? Das bedeutet, ich strecke mich dann raus, nicht wahr? Ich strebe danach. Jetzt ganz ehrlich, meine Lieben.
Entgegeneilt
steht in einer Übersetzung. Entgegeneilt bedeutet, ich schlendere nicht. Ich mache nicht einfach nur einen Sabbatspaziergang hin zur Wiederkunft. Ich laufe mit all meiner Kraft, ich eile. Seid ihr schon mal geeilt? Schon mal geeilt? Ich bin öfter schon geeilt, wenn die Bahn beinahe abgefahren ist. Und ich auf dem letzten Drücker losgegangen bin. Bin ich gelaufen, weil ich wollte sie noch erreichen? Läufst du auf die Wiederkunft Jesu zu oder glaubst du nur, dass sie stattfindet? Das ist ein großer Unterschied. Es gibt viele Menschen, die glauben, dass Jesus irgendwann bald wiederkommen wird. Aber läufst du mit deiner ganzen Kraft drauf zu? Läufst du mit deinem Charakter drauf zu? Möchtest du mit all deinem Sehnen und Hoffen Jesus ähnlich sein, sodass er bald kommen kann? Das macht den Unterschied aus. Zu wissen, dass Jesus bald wiederkommt, macht noch keinen Adventisten. Das kann jeder, der einfach die Bibel mal gelesen hat. Ein Adventist ist jemand, der die Wiederkunft Jesu erstrebt. Und darauf zueilt, mit all seiner Kraft, nicht nur am Sabbat, sondern auch unter der Woche, charakterlich versucht, dem entgegenzugehen. Und manche Übersetzungen sagen sogar, indem ihr das Kommen des Herrn beschleunigt. Schon mal gehört? Beschleunigt. Und das ist das, was eigentlich der Text aussagen will. Wir können durch unser Leben die Wiederkunft Jesu beschleunigen. Habt ihr das gewusst? Jetzt, wenn man etwas beschleunigen kann, dann kann man auch was tun.
Hemmen.
Die Frage ist, mit dem Leben, das du gerade lebst, mit der Charakterentwicklung, die du in den letzten 10 Wochen, 10 Monaten, 10 Jahren, was auch immer, durchlebt hast, hast du die Wiederkunft beschleunigt oder hast du sie eher verzögert? Wie ist es in deinem persönlichen Leben? Und natürlich, Jesus wird wiederkommen, auch wenn sich alle dagegen stemmen, wenn alle verzögern. Gott wird wiederkommen, denn es wird eine Generation geben, die sich ihm entgegenstrebt. Eine ganze Generation ist in der Wüste zugrunde gegangen, aber Gott hat eine zweite Generation erweckt, die das ausgeführt hat, was er wollte. Also verlass dich nicht darauf, wenn du sagst, oh, um mich herum sind so viele, die auch sich nicht wirklich beeilen. Naja, dann wird er kommen, vielleicht kommt er gar nicht, nicht wahr? Jesus kommt. Die Frage ist, wirst du auf den Zug mit aufspringen? Das ist die Frage. Ihr Lieben, das Thema der Wiederkunft Jesu ist ein ernstes Thema, ist ein wichtiges Thema. Das ist der erste Baustein in unserer Identität. Wir werden nicht alle vier Punkte heute Vormittag besprechen, aber ich möchte euch noch einen weiteren Punkt zeigen. Daniel 2 spricht also von der Wiederkunft Jesu, von dem Reich Gottes, das kommen soll und das in unseren Herzen schon Gestalt gewinnen soll, damit er kommen kann. Frage: Habt ihr euch jemals die Frage gestellt, warum Jesus überhaupt das Recht hat zu kommen? Ja? Er hat überwunden, ja? Wenn er kommt, wird er ja sozusagen uns den Lohn geben, nicht wahr? Er wird den einen, die das Reich Gottes in sich vervollkommnet haben, durch die Gnade Gottes wird er ewiges Leben geben, die anderen werden die ewige Strafe erleiden. Warum hat er das Recht dazu?
Das Böse zu vernichten, endlich.
Ja, warum hat er das Recht dazu?
Er ist der rechtmäßige Eigentümer, Besitzer.
Ja? Das stimmt alles, aber warum hat er das Recht, uns ewiges Leben zu geben oder andere zu bestrafen?
Satan hat dadurch, dass er die Menschheit betrogen hat und auf seine Seite gezogen hat, beansprucht, ihr seid der Herrscher dieser Welt, aber Christus hat durch sein Blut das zurückgekauft, ja, und hat bewiesen, dass er eigentlich der wahrhaftige Besitzer dieser Welt ist. Und er kommt zurück in sein Eigentum.
Das ist alles sehr richtig, was ihr sagt. Das stimmt absolut. Frage: Wenn jemand an der Tür steht und sagt, ich muss sie mit ins Gefängnis nehmen. Schon mal erlebt? Hoffentlich nicht. Jemand klopft an der Tür und sagt, Frau so und so, Herr so und so, Sie kommen bitte mit, Handschellen, Sie kommen jetzt ins Gefängnis. Warum hat dieser Polizist das Recht? Woher bekommt er das Recht?
Nach den Gesetzen.
Nach den Gesetzen, die wo ausgelegt wurden?
Er ist nur Beamter.
Durch ein Gericht, nicht wahr? Da gab es einen Gerichtsbefehl, der gesagt hat, schaut her, dieser Mensch hat ein Verbrechen begangen, deswegen muss er jetzt ins Gefängnis gesteckt werden. Das heißt, der Grund, warum Jesus uns belohnen kann oder warum er uns bestrafen kann, liegt darin, weil ein Gericht stattgefunden hat vorher. Und das findet sich in Daniel, nicht Daniel 2, sondern in Daniel 7. Geht mit mir zu Daniel 7. In Daniel 7 finden wir die gleiche Auflistung der gleichen Weltmächte, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, das kleine Horn. Und dann finden wir an der Stelle, wo in Daniel 2 die Wiederkunft kommt, finden wir in Daniel 7 jetzt einen Vers in Vers 9 und 10. In Daniel 7, Vers 9 und 10. In Daniel 7, Vers 9 und 10, da heißt es: Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron war Feuerflammen und dessen Rede ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Frage. Erste Frage. Wann findet diese Szene statt?
Bevor
Jesus wiederkommt. Warum?
Wenn er kommt, dann bringt er schon seinen Lohn.
Er bringt seinen Lohn, ja. Könnten wir auch aus Daniel 7 alleine zeigen, dass es vor der Wiederkunft ist? Was meint ihr? Also, das angeschaut in Daniel 7 selbst, das Kapitel selbst, gibt es da einen Hinweis darauf, dass dieses Gericht vor der Wiederkunft sein muss? Nicht nur in Vers 9 und 10, sondern auch in den Versen danach. Vers 7? Inwiefern Vers 7? Vers 7 spricht eigentlich von dem Römischen Reich, ja? Woher wissen wir, dass das Gericht, das in Vers 9 und 10 beschrieben wird, vor der Wiederkunft sein muss?
Vers 26.
Vers 26.
Das Ende da war und ist schon Gericht gehalten.
Ja, okay. Aber manch einer könnte sagen, naja, vielleicht ist es, wenn Jesus wiederkommt, setzt sich dann das Gericht und die Bösen werden bei dem Gericht dann bei der Wiederkunft vernichtet. Ihr habt ja recht, dass ihr sagt, es ist vor der Wiederkunft. Aber gibt es einen Vers, der das ganz deutlich zeigt? Dankeschön, Vers 14, warum? Es heißt dort in Vers 13 und 14, ich sah in den Nachtgesichten Und siehe, es kam einer mit den was? Mit den Wolken des Himmels. Gleich einem Sohn des Menschen. Ist das die Wiederkunft? Ja oder nein? Was nun? Ja oder nein? Wolken des Himmels, oder? Also wer ist, machen wir wieder eine Abstimmung. Wer ist für Ja? Wer ist für Ja und wer ist für Nein? Und ihr müsst euch schon ein bisschen entscheiden. Selbst wenn ihr eine falsche Entscheidung habt, aber seid entschieden. Ellen White sagt, nichts hassen die Engel mehr als Unentschiedenheit. Also, wer ist für Ja? Das ist die Wiederkunft. Okay, wer ist für Nein? Wer ist für Ich weiß nicht? Okay, schauen wir uns den Vers an. Es heißt, ich sah in den Nachtgesicht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, und er gelangte auf die Erde. Zu dem Hochbetagten. Seht ihr, der Vers sagt selbst, dass Jesus mit den Wolken des Himmels nicht zur Erde kommt, was die Wiederkunft wäre, sondern er kommt zum Hochbetagten. Wer ist der Hochbetagte? Gott, der Vater. Das heißt hier, in Vers 13 geht es nicht um die Wiederkunft, sondern darum, wie Jesus jetzt zum Vater kommt, zum Thron des Vaters und was er hält. Schaut mit mir in Vers 14. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Mit anderen Worten, Jesus wird hier zum König gekrönt. Könnt ihr das sehen? Ihm wird das Königtum übergeben. Ihm wird die Stephano gegeben. Die Siegeskrone. Ja, er hat auch ein Diadem, er war schon immer Gott. Aber er hat in einer besonderen Art und Weise, ist er Überwinder gewesen. Als Menschensohn hat er das Reich Gottes auf die Erde gebracht. Er hat Gerechtigkeit, er hat Frieden, er hat Freude im Heiligen Geist auf die Erde gebracht. Er war das Samenkorn, das in die Erde gefallen ist, das gestorben ist und das jetzt Frucht gebracht hat. Und die Frucht ist reif geworden. Und als die Frucht reif geworden ist, wird er zum König gekrönt, ihm wird die Stephano gegeben. Und er kann jetzt kommen als König. Denn in der Wiederkunft hat er da seine Krone schon auf, ja oder nein? Da hat er seine Krone schon auf. Das heißt, das Gericht, wo er seine Krone bekommt, muss zwangsläufig vor der Wiederkunft sein. Das ist eigentlich merkwürdig, dass nur siebenten Tags Adventisten an ein Vorwiederkunftsgericht glauben. Wisst ihr das? Aber die Bibel sagt es explizit. Das Gericht, wo das hier beschrieben wird, ist so, dass Jesus gekrönt wird, und wir wissen, dass Jesus bei der Wiederkunft bereits seine Krone aufhat. Also muss das Gericht vor der Wiederkunft sein. Der zweite Baustein unsere Identität ist das Vorwiederkunftsgericht. Jetzt werdet ihr fragen, ja, wozu brauchen wir das eigentlich, dieses Vorwiederkunftsgericht? Vielleicht wollen wir darüber noch kurz uns Gedanken machen, und weitere Punkte werden wir dann heute Nachmittag besprechen. Was wird eigentlich im Vorwiederkunftsgericht angeschaut? Nein, fangen wir ganz anders. Wenn ihr zu einem Gericht eingeladen seid. Angenommen, ihr kommt nach Hause und ihr findet in der Post eine Einladung, Frau so und so, Herr so und so, Sie sind eingeladen, Sie müssen sich vor Gericht verantworten. Was erwartet ihr? Was wird es dort alles im Gerichtssaal geben? Wen gibt es da alles? Da gibt es auf jeden Fall mal einen Richter, richtig? Was gibt es noch? Da gibt es einen Staatsanwalt, einen Verkläger, der uns angeklagt hat, nicht wahr? Ja? Was gibt es noch? Da gibt es Zeugen. Es gibt einen Verteidiger, richtig? Was noch?
Und selbst ist man auch im Gericht als Angeklagter.
Man ist auch dabei, ja, in aller Regel. Es gibt Gerichtsschreiber, okay. Gibt es noch jemanden? Es gibt noch eine wichtige Personengruppe, die ihr vergessen habt.
Richter.
Zeugen haben wir schon gesagt.
Richter
haben wir auch schon gesagt.
Zuschauer.
Gibt es
die Schöffen?
Ja, es braucht Zuschauer. Warum Zuschauer? Warum Zuschauer? Weil unser Rechtsstaat so ist, dass es transparent sein muss, nicht wahr? Das soll nicht hinter verschlossenen Kammern stattfinden. Es braucht Zuschauer. Und dann braucht es Beweismaterial, richtig? Es muss transparent gemachtes Beweismaterial geben. Nun, fragen wir uns diese Fragen für das Vorwiederkunftsgericht. Werden wir angeklagt? Ja oder nein? Wer ist unser Ankläger?
Satan.
Das wusste ich, dass ihr es sagt. Jetzt bin ich gespannt. Könnt ihr mir einen Vers sagen, wo das steht?
Offenbarung 12.
Dankeschön, Offenbarung 12, welcher Vers?
Verkläger der Brüder.
Das stimmt. Manchmal reicht es schon, das Kapitel zu wissen, dann kann man ganz schnell überfliegen, nicht wahr? Ich merke mir bei vielen Sachen einfach nur, in welchem Kapitel das steht, dann findet man es ganz schnell in der Bibelstunde. Und wisst ihr, was wir jetzt machen? Das sind alles Themen, die man in Bibelstunden hält, die ihr euren Freunden weitergeben solltet. Das sind keine abgehobenen theologischen Themen. Das ist unsere Botschaft. Offenbarung 12, Vers, welcher Vers ist es? Hat es jemand gefunden? Vers 9 ist schon dicht. 10, genau, Vers 10 ist noch besser. Ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen, nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus, denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Wisst ihr, was das bedeutet, dass Satan unser Verkläger ist? Ich möchte euch mal einen Gedanken sagen. Wer verführt uns zur Sünde? Satan. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass derjenige, der euch zur Sünde verführt, gleichzeitig euch verklagt? Stellt euch vor, ihr habt Freunde, gute Freunde, sehr gute Freunde, die sagen, klopfen 2 Uhr morgens an eurer Tür und sagen, hey, lass uns gemeinsam da in den Supermarkt einbrechen und gemeinsam, weiß ich, 30 Kilo Süßigkeiten klauen oder was auch immer. Und ich sage, nein, das können wir nicht machen, das ist gegen das Gesetz. Und die sagen, na, keiner wird uns entdecken und wir haben den Schlüssel schon und wir können die Alarmanlage ausschalten und du glaubst gar nicht, wie spannend das wird und wir werden alles haben und ihr willigt ein. Und ihr geht 2 Uhr morgens, brecht ein in den Supermarkt, klaut eure 30 Kilo Süßigkeiten und was auch immer. Und am nächsten Morgen wacht ihr auf, habt die Süßigkeiten in unserem Bett versteckt. Es klingelt an der Tür oder klopft an der Tür, die Polizei steht vor der Tür und hinter den Polizisten stehen eure Freunde oder einer eurer Freunde und sagt, schaut her, der ist bei uns gewesen. Er hat die ganze Süßigkeit aus seinem Bett. Wie würdet ihr über diesen Freund denken?
Ich stehe die Provokateure bei der Stasi.
Wäre das noch euer Freund? Wenn ihr das einmal erlebt habt, wie würdet ihr wohl reagieren, wenn er 2 Wochen später kommt und sagt, du, wir 2 Uhr morgens, hey, ich habe da einen anderen Supermarkt gefunden, lass uns wieder einbrechen. Was würdet ihr sagen?
Rausschmeißen.
Ja. Ihr Lieben, jetzt seid ganz ehrlich, warum schmeißen wir den Satan nicht raus, wenn er uns verführen will, wenn wir das eigentlich wissen? Wenn wir wissen, wie er hinterher mit uns umgeht. Wir wissen intellektuell, ja, er verführt uns. Wir wissen intellektuell, ja, er verklagt uns. Aber wir fallen immer wieder rein. Wir sind wie jemand, der immer wieder von den gleichen Freunden zu der gleichen dummen Tat angestiftet wird. Wir realisieren es nicht. Und versteht ihr jetzt, warum das Gericht so wichtig ist? Warum die Botschaft des Gerichtes so eine gute Botschaft ist? Weil es uns endlich bewusst macht, derjenige, der uns zur Sünde verführt, möchte uns schaden. Verstehst du das, lieber Freund? Wenn das nächste Mal, wo du vor dem Kühlschrank stehst und du mit dir kämpfst, soll ich das jetzt essen oder nicht? Eigentlich sollte ich es nicht essen. Wenn das nächste Mal du vor dem Computer sitzt und weißt, ich sollte diese Seite nicht anklicken und deine Maus geht vorwärts und rückwärts und du weißt nicht, soll ich oder soll ich nicht? Denk dran, der dich verführt, wartet nur darauf, dich hinterher anzuklagen. Ist das hilfreich? Für mich ist das hilfreich. Ich bin dankbar für die Botschaft vom Gericht. Und ich kann nicht verstehen, wie so viele Christen sich gegen die Botschaft vom Gericht wenden, auch in unserer Gemeinde und sagen, was für eine schlimme Botschaft. Was für eine gute Botschaft, die uns zeigt, was für einen Charakter Satan wirklich hat. Aber wir haben auch einen Anwalt. Wer ist unser Anwalt dort im Gericht? Jesus Christus. Haben wir einen Vers dafür? Sagt mir wenigstens einen Vers, dass ihr wisst, dass Jesus euer Anwalt ist. Wenigstens einen Vers. Das ist so ein wichtiges Thema. Ein Vers, dass Jesus unser Anwalt ist. Das stimmt, aber ein Vers. Wo? Ich stehe auf der Straße, ich bin ein Nicht-Adventist, ihr gebt mir eine Bibelstunde, ich frage, wo ist Hilfe? Ihr sagt, Jesus ist dein Anwalt, ich frage, wo steht das? Dann sagt mir jetzt den Text. Hebräer was?
10.
Hebräer 10? Das ist ein Beispiel. Welcher Vers? Hebräer 10, Vers.
Ja,
19, ja. 21, der hohe Priester, ja, wenn die Person auf der Straße versteht, was ein Priester ist, ist das hilfreich, ja. Hebräer 8 wäre auch hilfreich. Schaut mal mit mir einen ganz einfachen Vers an, der ganz einfach zu verstehen ist und ganz einfach zu finden ist, in 1. Johannes 2, Vers 1. Vers 1. Das heißt es, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Was heißt Fürsprecher? Es ist jemand, der für mich spricht. Wenn ich also im Gericht aufgerufen werde und die Frage gestellt wird, Christopher, was hast du damals im Alter mit 15 Jahren im Fernsehen, 23.40 Uhr, getan? Und mir steigt das Blut in den Kopf, weil ich weiß, was ich damals getan habe. Dann sagt die Bibel, dann muss nicht ich sprechen, sondern Jesus wird aufstehen und sagen, ich bin für ihn gestorben. Wenn die Frage gestellt wird, Christopher, was hast du damals zu deinem Bruder gesagt, als er dir die Tür vor der Nase zugeschlagen hat, was hast du in deinem Zorn gesagt? Dann muss ich mich nicht selbst verantworten, dann spricht Jesus für mich. Ist nicht eine wunderbare Botschaft? Aber wisst ihr was? Jesus kann nur über die Fälle sprechen, die wir ihm gegeben haben. Wenn ich angeklagt bin, eines Verbrechens, dann muss ich all das, was all meine Akten, die ich habe, dazu meinem Anwalt geben, damit er mich vertreten kann, richtig? Alles das, was ich darüber weiß, muss ich ihm geben, dem Anwalt, damit er dann für mich sprechen kann. Aber was ist, wenn ich da ein paar Akten für mich zurückbehalte? Wenn ich sage, naja, das braucht er vielleicht nicht unbedingt zu wissen, das sind ein paar geheime Dinge. Und dann kommen diese Dinge im Gericht vor. Was wird dann der Anwalt sagen? Kann ich nicht so sagen. Da muss ich mein Mandant selbst für verantworten. Meine Lieben, hat Jesus alle Akten deines Lebens? Hat er alle Sünden von dir bekommen? Weiß er über alles Bescheid? Und wir wissen, er weiß theoretisch sowieso über alles. Aber hast du ihm die Erlaubnis gegeben, über alles zu sprechen? Hast du alles ihm übergeben? Schon mal das Wort gehört? Alles Jesus übergeben? Das bedeutet das. Alles das, was ich getan habe, ihm in die Hände geben und sagen, Herr Jesus, sprich du dafür. Vertritt du die Sache. Ich kann es nicht. Wird er es gut machen? Aber sind wir bereit, auch die Dinge, die uns so sehr schämen, dass wir uns vielleicht nicht mal unserem Anwalt sie geben wollen, wir müssen diese schlimmen Dinge ihm geben. Wir müssen sie ihm völlig übergeben. Alles, was wir zurückhalten, was wir nicht Jesus übergeben, müssen wir selbst im Gericht verantworten. Und ihr Lieben, mit dem Ankläger vor dem heiligen Gott eine Sünde selbst verantworten zu müssen, ist eine schlimme Sache. Hast du alle Dinge deinem Anwalt übergeben? Seht ihr, die Botschaft ist eine wunderbare Botschaft vom Gericht. David hat gesagt, Herr, richte mich. Kennt ihr das in dem Psalmen? Weil er wusste, wenn ich alles Jesus übergebe, dann wie soll ich verlieren gegen in einem Rechtsstreit, wo Jesus mein Anwalt ist. Schaut, wenn Jesus unser Anwalt ist, wer ist dann unser Richter? Schaut mal mit mir in Johannes 5. In Johannes 5. Johannes 5 und dort Vers 22. Die Bibel sagt, denn der Vater richtet wie viele? Niemand. Sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Was eine wunderbare Botschaft. Ich komme zwar ins Gericht, aber mein Anwalt spricht das Urteil. Hättet ihr Angst vor einem Gerichtsfall, wo euer Anwalt das Urteil spricht? Ich hätte keine Angst. Es sei denn, wir zerstreiten uns mit unserem Anwalt. Solange wir eins sind mit unserem Anwalt, können wir nicht verlieren. Ist das nicht eine wunderbare Botschaft? Was für eine grandiose Botschaft. Und wisst ihr was? Keine einzige christliche Denomination auf dieser Welt kennt die Botschaft vom Vorwiederkunftsgericht. Einzig und allein die Siebenten-Tags-Adventisten. Viele andere wissen sogar vom Heiligtum. Sie wissen sogar, dass es ein himmlisches Heiligtum gibt. Aber niemand sonst kennt die Botschaft vom Vorwiederkunftsgericht. Und deswegen heißt unsere Botschaft, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ihr Lieben, das macht einen Siebenten-Tags-Adventisten aus. Das ist der zweite Baustein. Daniel 2 sagt, Jesus kommt wieder und wir durch unsere Charakterentwicklung können das beschleunigen. Jesus wartet auf uns, dass er uns einsammeln kann. Und Daniel 7 sagt uns, was der Schritt davor ist. Der notwendige Schritt davor ist, dass wir durch das Gericht hindurchkommen, indem wir alles unserem Anwalt übergeben, der dann für uns die Schlacht siegt. Das Untersuchungsgericht ist eine wichtige Botschaft, eine zentrale Botschaft. Aber wir sagen nicht nur, das Gericht ist gekommen, wir sagen, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Die letzten Minuten dieser Predigt möchte ich ganz kurz schon mal andeuten in diese Richtung. Woher wissen wir die Stunde seines Gerichts? Schaut, in Daniel 2 haben wir die Weltmächte, Babylon, Persien, Griechenland, Rom, Kirche und Staat, dann die Wiederkunft, richtig? In Daniel 7 haben wir die Weltmächte, Babylon, Medo-Persien, Griechenland, Rom, Kirche und Staat, dann haben wir dieses große Gericht. In Daniel 8 haben wir die gleichen Weltmächte, diesmal beginnt bei Medo-Persien, Griechenland, Rom, der Vatikan. Und was kommt dann? Parallel zu der Wiederkunft und der Gerichtsszene. Welcher Vers ist die direkte Parallele zur Wiederkunft und zum großen Gericht? Es ist Daniel 8, Vers 14. Schlag mit mir auf, Daniel 8, Vers 14. Seht ihr diese einfache Struktur? Daniel 2, 7 und 8 sind parallel zueinander. Und in Daniel 2 finden wir diesen Stein, der im Himmel abgetrennt wird, um auf die Erde zu gehen. In Daniel 7 finden wir das Gericht im Himmel, wie es die Wiederkunft vorbereitet. Und in Daniel 8 finden wir diesen Vers, der von dem gleichen Ereignis spricht. In Daniel 8, Vers 14, an der wichtigsten Verse der ganzen Bibel, heißt es, er sprach zu mir, bis zu 2300 Abend und Morgen, dann wird das Heiligtum gerechtfertigt werden oder gereinigt werden oder wiederhergestellt worden. Das hebräische Wort Nitzda kann eine ganze Reihe von Dingen bedeuten. Wir werden jetzt in dieser Predigt nicht mehr über den Zeitpunkt sprechen, wenn wir auf heute Nachmittag verschieben. Aber nur noch wenige Gedanken zu diesem Thema des Heiligtums in Verbindung mit diesem Gericht. Schaut, wir könnten hier die Frage stellen, rückwärts denkend. Daniel 2 berichtet von Jesus als dem wiederkommenden König, der das Reich Gottes mit sich bringt. Daniel 7 berichtet von Jesus, als wie er zum König gekrönt wird, damit er dann wiederkommen kann, wie er der Richter ist, damit er dann uns den Lohn geben kann. Die Frage ist jetzt, so wie Daniel 7 die Begründung für Daniel 2 ist, warum ist Jesus unser Richter? Warum hat er das Recht, unser Richter zu sein? Warum richtet Jesus uns und nicht der Heilige Geist oder nicht der Vater? Was meint ihr?
Weil er für uns gestorben ist.
Ja, das stimmt. Du bist der Nahheit schon sehr nah.
Er ist als Mensch auf die Erde gekommen.
Genau.
Er erlebt alles, was wir erleben.
Das ist das, was die Bibel sagt. Gott hat ihm das Gericht übergeben, weil er der Menschensohn ist. Weil er Mensch ist, weil er weiß, wie es uns geht. Weil er unser Vertreter ist, unser Stellvertreter. Und diese Idee ist die Idee des Hohen Priesters. Warum ist er unser Richter? Weil er vorher unser Hohe Priester ist. Und deswegen ist das Thema vom Hohen Priestertum Jesu so entscheidend. nur einige wenige Gedanken dafür. Lass uns kurz aufschlagen in Hebräer 8. In Hebräer 8 und dort in Vers 1, was sind die ersten beiden Worte, die dort stehen?
Die Hauptsache.
Die Hauptsache. Frage, was ist deine Hauptsache? Das Wichtigste. Das, worauf es am meisten ankommt. Darauf, worauf wir unsere meiste Aufmerksamkeit geben sollten, oder? Frage, wie viel Predigten hörst du über das himmlische Heiligtum? In den letzten 20 Jahren, wie viel so prozentual? Habt ihr den Eindruck, dass wir es wirklich als die Hauptsache betrachten? In unseren Hauskreisen, unseren Bibelgesprächen, unserem persönlichen Studium. Wie oft studierst du über das himmlische Heiligtum? Paulus sagt, das ist die Hauptsache. Die Hauptsache. Nicht nur eine kleine adventistische Sonderlehre, wie manche glauben. Das ist die Hauptsache. Der dritte Baustein unserer adventistischen Identität ist Jesus Christus, unser Hohepriester. Daniel 8. Das heißt hier, die Hauptsache bei dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel, einen Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Stiftshütte, die der Herr errichtet hat und nicht ein Mensch. Glaubst du, es gibt ein himmlisches Heiligtum? Ich frage deswegen, weil es immer mehr auch in unseren Reihen gibt, die das bezweifeln. Die sich nicht wohl dabei fühlen, eine Lehre in den Mittelpunkt zu stellen, die keine andere christliche Kirche so richtig mit unterstützt. Aber es ist etwas, was uns besonders macht. Es gehört zu unserer Identität. Das himmlische Heiligtum. Schaut mit mir, bevor wir dahin gehen, wie viele Abteilungen gab es im Heiligtum? Es gab drei Abteilungen. Was war die erste Abteilung? Der Vorhof, dann gab es den das Heilige und dann das Allerheiligste. Ihr wisst, dass der Vorhof mit seinem Brandopferaltar für Jesus und sein Erdenleben stand, nicht wahr? Für die Kreuzigung. Und als Jesus dann in den Himmel aufgefahren ist, ist er dort in das Heilige oder ins Allerheiligste gegangen?
Ins Heilige.
Das Heilige. Wisst ihr, dass es viele Leute gibt, die glauben, er ist ins Allerheiligste gegangen? Schaut mit mir in Hebräer 9 einen interessanten Vers an. Und was ich jetzt zeige, sollte euch ein bisschen einen Schauer über den Rücken laufen lassen. Wir wissen, Jesus ging in das Heilige zunächst, 31 nach Christus. Und Paulus, der einige Jahre später lebte, sagt Folgendes in Hebräer 9, Vers 7. Er beschreibt auch den ersten und den zweiten Abschnitt des Heiligtums, die Gegenstände und so weiter. In Vers 7 sagt er, in das zweite Zelt, das ist das Allerheiligste, aber geht einmal im Jahr nur der hohe Priester, nicht ohne Blut, das er für sich selbst und für die Verirrung des Volkes darbringt. Damit zeigt der Heilige Geist deutlich, dass der Weg zum Heiligtum noch nicht offenbar gemacht ist, solange das vordere Zelt Bestand hat. Er sagt, der Weg, und das Wort Heiligtum meint ja eigentlich das Allerheiligste, ist noch nicht ganz offenbar. Und jetzt schaut mit mir in Vers 5. Schaut mir in Vers 5 und lest es bitte alle mit, auch wenn ihr bisher die Bibel nicht aufgeschlagen habt. In Vers 5, dort steht, oben über ihr aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, worüber jetzt nicht im Einzelnen geredet werden soll. Paulus sagt, als er das Heiligtum beschreibt, er beschreibt das Heilige und sagt, Jesus, unser Hohepriester im Heiligtum und so weiter und so fort. Und dann sagt er, es gibt doch eine zweite Abteilung, ein Allerheiligstes, er beschreibt sie, und dann sagt er, darüber soll jetzt nicht im Einzelnen geredet werden. Wisst ihr, was im Griechischen steht? Im Griechischen steht, darüber kann jetzt nicht im Einzelnen geredet werden. Wisst ihr, was das heißt? Paulus wusste nicht allzu viel über das Untersuchungsgericht. Paulus wusste nicht allzu viel über den Dienst von Jesus im Allerheiligsten. Er sagt, ich weiß, da gibt es ein Allerheiligstes, und da wird es einen Zeitpunkt geben, wo Jesus hineingeht, aber wir können jetzt, zur Zeit von Paulus, nicht allzu viel darüber sagen. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass jeder Einzelne von euch mehr über das Allerheiligste weiß als Paulus. Habt ihr es gewusst? Dass ihr mehr Wissen über den letzten Dienst von Jesus habt als Paulus, dieser gewaltige Missionar. Dieser gewaltige Theologe, der hat nicht so viel gewusst wie ihr. Jetzt Paulus, mit dem, was er wusste, hat die Welt auf den Kopf gestellt. Mit dem, was Paulus vom Heiligtumdienst wusste, wo er sagte, das ist die Hauptsache, er hat die ganze Welt auf den Kopf gestellt, aber er konnte nicht anders, als davon zu reden und zu predigen und Mission zu machen. Aber ihr und ich, wir wissen weitaus mehr. Denn wir leben in der Zeit, wo es heißt, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Er ist ins Allerheiligste gegangen. Was meint ihr wohl, was Paulus gemacht hätte, wenn er das alles gewusst hätte, was wir wissen? Was hätte dieser Paulus wohl auf die Beine gestellt? Ich glaube, der Paulus wäre zufrieden gewesen, Sabbat für Sabbat sich einfach hier zu treffen und ab und zu mal sich wieder daran zu erinnern, ja, das ist eigentlich die Hauptsache über das, was wir reden, nicht wahr? Da gibt es ein himmlisches Heiligtum. Gut, dass wir nochmal das gehört haben. Wäre Paulus damit zufrieden gewesen? Ja oder nein? Ich glaube, der Paulus hätte nur einen Monat still gesessen. Ihr Lieben, ich glaube, wir verstehen aber nicht, auf was für einer Bombe wir sitzen. Wir sitzen auf einer Bombe von Botschaft, die, wenn wir es so einmal verstehen, uns in alle Welt tragen würde. Ihr Lieben, wir sind siebenten Tags Adventisten und der dritte Baustein unserer Identität ist Jesus Christus, der hohe Priester, der zu einem bestimmten Zeitpunkt, einem festgelegten Tag, so wie Apostelgeschichte 17 sagt, ins Allerheiligste mittlerweile gegangen ist. Denn wir verkündigen die Botschaft, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Wir haben eine Wahrheit, die so vollkommen ist, so ausgereift, wie sie selbst Paulus und Petrus in der Apostelgeschichte nicht verstanden haben. Ich hoffe, das macht etwas in deinem Kopf. Ich hoffe, es fängt an, deinem Kopf zu denken. Wir wollen schließen mit folgender Idee. Und damit zusammenfassen, was wir heute früh gelernt haben und dann überleiten über, was wir heute Nachmittag machen werden. Daniel 2 sagt uns, Jesus kommt wieder. Daniel 7 sagt, bevor er wiederkommt, gibt es ein Gericht. Daniel 8 gibt uns nicht nur den Startpunkt des Gerichts an, sondern weist uns auf das Heiligtum hin, auf Jesus Christus als den hohen Priester, der nur weil er hohe Priester ist, dann später unser Richter und dann der wiederkommende Messias sein kann. Die Frage ist, was machst du mit dieser Botschaft? Was machst du mit deiner adventistischen Identität? Wenn du das nicht verkündigst, wer soll es dann verkündigen? Daniel gibt in einer Nussschale sozusagen all die entscheidenden Kriterien über den Jesus der Endzeit. Viele christliche Kirchen reden heute über Jesus, aber reden sie über Jesus als den hohen Priester im himmlischen Heiligtum, im Allerheiligsten? Reden sie über Jesus, den Richter im Vorwirkungsgericht? Reden sie über Jesus, der darauf wartet, auf uns, damit er wiederkommen kann? Das ist der Jesus, der verkündigt werden muss. Schaut, wir verkündigen Jesus, aber wir verkündigen den biblischen Jesus, den Jesus nach Daniel. Denn Daniel gibt uns unsere adventistische Identität, unsere adventistische DNA. Lass mich folgende Frage stellen. Wie viel Einwohner gibt es in Ansbach? 40.000? Einige von euch sind aus anderen Städten. Wer ist aus einer anderen Stadt? Wo seid ihr her? Kreilsheim. Wie viel Einwohner? 33.000.
12.000.
12.000 Rottenburg?
Knappe 12.
Rapid?
Knappe 12.
Knappe 12. Was war da noch da hinten?
Ja, Rottenburg.
Okay. Frage. Wann kommt Jesus? Glaubt ihr, Jesus kommt bald wieder?
Ja.
Kommt Jesus bald wieder?
Ja.
Frage. Was muss vorher geschehen? Alle 40.000 in Ansbach müssen nicht nur gehört haben, dass Jesus sie liebt. Nicht nur eine Jesus-Karte im Postkarten, im Briefkasten gefunden haben. Sondern müssen das ewige Evangelium so verstehen, dass sie eine Entscheidung für oder gegen das Siegel Gottes treffen können. Das ist doch die Wahrheit, oder? Das Evangelium vom Reich Gottes, von dem wir es heute studiert haben. vor diesem Reich Gottes, das in uns wachsen soll, diese Gerechtigkeit, der Friede, die Freude im Heiligen Geist, die gesamte Botschaft muss verkündigt werden und dann wird das Ende kommen. Frage: Wer wird diese 40.000 damit bekannt machen? Wird Mark Finley kommen? Dwight Nelson? Seine Evangelisation halten?
Jeder von uns einzeln.
Schaut, vielleicht sagt ihr, das ist eine zu große Aufgabe. Ich freue mich, dass ihr nur 40.000 habt. Ich war vor kurzem in Shanghai. Wisst ihr, wie viele dort leben? Da leben in der Innenstadt 14 Millionen. Die Adventisten haben da eine große Aufgabe. Also mit euren 40.000 seid ihr noch gut bedient. Aber wer weiß, vielleicht schickt Gott den einen oder anderen von euch nach Shanghai. Das meine ich durchaus ernst. Aber die Frage ist die: Wie sollen wir das tun? Wie sollen wir unsere adventistische Identität zu den Leuten bringen? Und ich möchte euch eine Idee einfach mal mitgeben. Ihr wisst, diese Botschaft geht von Generation zu Generation. Wir glauben ja, das ist das ewige Evangelium, das, was schon unsere Vorväter im Glauben geglaubt haben, was die Pioniere geglaubt haben, was die Reformatoren geglaubt haben und so weiter. Das ist wie ein Staffellauf. Habt ihr mal einen Staffellauf im Fernsehen gesehen? Wo man läuft und man hat so eine Staffel in der Hand und dann wird es übergeben und dann läuft der nächste weiter. In so einem Staffellauf, welchen Läufer setzt man an das Ende? Den schnellsten. Richtig? Jetzt möchte ich euch zeigen, was das bedeutet für die Weltgeschichte. Als Gott vor aller Ewigkeit sich überlegt hat, welche Gläubigen er in welchem Zeitalter einsetzen kann, da hat er sich vor allem die Frage gestellt, wen soll er für die Endzeit einsetzen, oder? Wer ist mit welchem Läufer soll ich diesen Lauf abschließen? Sich überlegt, soll ich Daniel nehmen? Daniel für die Endzeit einsetzen? Nein. Daniel wäre vielleicht besser aufgehoben zur Zeit von Nebukadnezar. Soll ich vielleicht Paulus nehmen? Paulus für die Endzeit einsetzen? Nein. Wir nehmen Paulus für die Anfangsmission der christlichen Kirche. Paulus soll in Kleinasien missionieren und so weiter. Martin Luther, diesen feurigen Mann für den Herrn, diesen eifrigen Mann, soll ich Martin Luther nehmen für die Endzeit? Nein, ich brauche Martin Luther für die Reformation. Wen soll ich also für diese gewaltige letzte Aufgabe nehmen? Und dann sah er dich, wie du hier an dieser Gemeinde in Ansbach sitzt und sagst, ja, Bruder X, Schwester Y, dich. Dich nehme ich. Du bist genau die Person, die ich brauche für die Endzeit. Du bist genau die Person, die ich brauche für den letzten Auftrag in Ansbach. Nicht Daniel, nicht Paulus, sondern du. Jetzt werdet ihr sagen, ich bin viel schwächer als die anderen. Das stimmt. Glaube ich dir ungesehen. Aber Gottes Herrlichkeit kommt wo in Vollmacht zur Geltung? In Schwachheit. Du bist der letzte Läufer. So hoffe ich. Ich hoffe mit meinem ganzen Herzen. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe mit meinem ganzen Herzen, dass nicht noch eine Generation und noch eine Generation kommt. Ich möchte Jesus mit meinen Augen sehen. Du auch? Aber das bedeutet, dass wir diese adventistische Identität, die wir haben, nicht weil wir sie uns ausgedacht haben oder weil die Generalkonferenz das vorschreibt oder weil Ellen White das uns gesagt hat, sondern weil es in Daniel steht, dass wir diese adventistische Identität nehmen, ernst nehmen, selbst erleben und anderen weitergeben, so systematisch und effizient wie möglich. Meine Frage heute Morgen ist ganz einfach. Wer von euch möchte diesen Christus, diesen Felsen verkündigen, auf das noch viele gerettet werden? Wer von euch dabei? Amen.